Wir haben jetzt die Situation, dass wir weiter mit dem Lukas-Evangelium machen möchten. Und beim letzten Mal habe ich ja über die ersten vier Verse gesprochen. An wen hat der Lukas seinen Bericht geschrieben? Theophilus. Genau, also es ist ein sehr, sehr persönlicher Bericht, den Lukas für Theophilus schreibt. Und er fährt jetzt weiter mit seinem Bericht. Und ich habe diese Predigt genannt Gute Nachrichten oder eine gute Nachricht, wie man es beschreiben möchte. Wenn wir mal so in die vergangene Woche hineinschauen, was würdet ihr sagen, was hat überwiegt? Eher die schlechten oder eher die guten Nachrichten? Eher weltpolitisch. Eher schlecht. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich ein wichtiger Punkt. Aber grundsätzlich, so das, was mal auch schnell aufs Handy kommt, so an Push-Up-Nachrichten, sind oft sehr, sehr negative Nachrichten. Ja, und da wieder hat der Trump wieder das gesagt und da hat Putin wieder das gemacht und in Israel sind wieder Geiseln ums Leben gekommen, die jetzt überführt wurden und so. Und also wir bekommen ständig schlechte Nachrichten. Ich möchte aber heute mit euch mich über einen Text unterhalten, der aus Lukas Kapitel 1 ab Vers 5 bis 25 geschrieben ist. Und da berichtet der Lukas an den Theophilus, wie das Ganze ja vor der Zeit von Jesus Christus angefangen hat. Das kenne ich gar nicht. Das war so nicht in meiner Ich glaube auch. Also ich habe die auf jeden Fall an die Technik geschickt. Ich habe mich schon bei der Überschrift gewundert, warum das auf einmal eine gute Nachricht heißt und nicht so gute Nachrichten. Nun, okay. Das war auch in dem Punkt, ich sag mal so, wir haben mal mit den Mädels jetzt letztens noch ein bisschen so auch mal Nachrichten geschaut und da sagte Hannah dann auch irgendwie so, boah, Papa, also irgendwie erzählen die immer nur voll schlimme Sachen. Ne? Und das war auch so ein Punkt, wo ich dachte so, wow, das stimmt, die Welt befasst sich wirklich sehr, sehr extrem mit Schlagzeilen. Ne? Und womit kann man Schlagzeilen füllen? Oft mit negativen Dingen, weil dann packt man die Menschen. Ja, für Livia ist es eher so, sie wartet immer darauf, bis der Wetterbericht kommt, weil dann kommt es darauf an, welche Farben spielen denn da jetzt eine Rolle. Ne? Also wenn es blau ist, ist es ja immer noch relativ kalt und sie wartet darauf, dass es schnell rot wird. Ne? Es muss schön warm werden. Das kommt mir bekannt vor. Ja, okay, vielen Dank. Ja, so, wir fangen an mit dem Bericht und wir sehen einfach mal wieder typisch Lukas. Er fängt an mit ganz klaren historischen Tatsachen. Er sagt, es geschah in den Tagen Herodes des Königs von Judäa. Ne? Also das ist eine Angabe, die historisch direkt belegbar ist. Ja, da musst du nicht irgendwie großartig in die Bibel schauen oder so, sondern du kannst historisch kannst du das ganz klar festhalten. So, und jetzt fängt er an mit der Beschreibung, worum geht es ihm? Er sagt, lieber Theophilus, hier ist es jetzt wichtig, dass wir mal über dieses Ding sprechen. Es war ein gewisser Priester mit namens Zacharias, der aus der Tagesabteilung von Abia kommt. So, das ist ein wichtiger Punkt. Warum? Weil der Lukas ein Heide war. Und der Theophilus auch. Das heißt, beide hatten eigentlich gar keinen kulturellen Zusammenhang mit den Juden, sondern sie mussten sich diese Dinge einfach mal erzählen. Ja, und diese Tagesabteilung von Abia, das ist etwas, was damals im Alten Bund durch König David hergestellt wurde. Und es ging darum, dass es 24 Abteilungen gab, die immer einmal in der Woche im Jahr, bei 24 waren es dann zweimal im Jahr, die dann dran waren, um diesen priesterlichen Tempeldienst im Heiligtum zu vollbringen. Und er geht weiter und sagt, also hier haben wir einmal einen Priester, der ist Zacharias, und dann haben wir hier noch seine Frau, die Elisabeth. Und die Elisabeth, die kommt von den Töchtern Aarons. Sie ist eine Nachkommen von Aaron, und Aaron war der erste oberste Priester im Volk Israel. Also das heißt, das war ein priesterliches Ehepaar. Ja. So, jetzt fängt er an, weiter die beiden zu beschreiben und sagt, beide waren gerecht vor Gott und sie wandelten ohne Tadel in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, also dass jemand da sagen kann, boah, dieses Ehepaar, das wandelt ohne Tadel in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Kann vielleicht auch manchmal auch anstrengend sein, ne, wenn beides aus dem priesterlichen Geschlecht kommen. Dann, ja, also das war jetzt nicht so ganz korrekt, ne, was du jetzt gemacht hast. Ja, aber du das da gestern auch nicht. Ne? Also je nachdem, aber ohne das irgendwie zu werten, es war auf jeden Fall so, dass der Lukas das festgehalten hat. So, die beiden hatten kein Kind. Ne? Und dann ist es auch wieder typisch Lukas, der wieder ganz klar beschreibt, deshalb, er sagt, deshalb, weil die Elisabeth unfruchtbar war. Und beide waren an ihren Tagen weit fortgeschritten. Ja, also man geht davon aus, der Zacharias wird wahrscheinlich wohl noch älter gewesen sein als die Elisabeth, weil da das griechische Wort, das die Elisabeth beschreibt, ein bisschen schreibt, also sie war etwas fortgeschritten, aber Zacharias war wohl deutlich älter. Und das ist das Interessante, dass Lukas das hier beschreibt, und darauf kommen wir dann später nochmal zu sprechen. Warum ist das so wichtig? Weil eigentlich, wir befinden uns ja hier immer noch im Alten Testament oder in dem Alten Bund, ne, wovon Martin gerade gesprochen hat, und Gott hatte damals seinem Volk eigentlich gesagt, ihr werdet Segen erfahren, indem ihr Kinder haben werdet. So, bums, ein priesterliches Ehepaar hat eine wunderbare Linie, was sie vorzuweisen haben, Leben ohne Tadel, in Gerechtigkeit, in allen Geboten und Rechtsbestimmungen vor Gott. Wo bleibt der Segen? Warum gibt es keine Kinder? Und der Lukas beschreibt jetzt weiter, es geschah, als er in der Ordnung seiner Tagesabteilung, also es war zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, vor Gott den priesterlichen Dienst versah, dass ihn nach der Sitte des Priestertums, auch wieder die Erklärung, dass das alles ganz geordnet schön nach der Reihe lief, das Los traf. Und das fand ich voll gut, dass Stefan heute das mit Jona hatte, weil da wurde das beschrieben, was ist das Los? Und das Los war, gab es in verschiedenen Ausführungen. Also damals hatte der Priester hier so eine Tasche hier vorne, und da war das Urim und das Thurim. Das waren so Steine hier drinnen. Und es gab Situationen, wo Gott gesagt hat, werft das los. Das heißt also, Gott hat sich ganz aktiv in diese Situation hineinbegeben und gesagt, werft das los und ihr werdet eine Entscheidung bekommen. So, und jetzt sehen wir hier, dass die Priester nach der Sitte des Priestertums das Los geworfen haben, wie auch immer, das waren manchmal zwei Steine, manchmal waren es dann aber auch mehr, dass sie das losgeworfen haben und dass der Zacharias dafür ausgelost wurde, in das Tempelheiligtum hineinzugehen, um zu räuchern. So, jetzt ist es so interessant persönlich, weil die meisten von uns kennen ja den Ausgang der Geschichte. Also hier ist es, kommen wir wieder zu diesem Punkt, wo Gott ganz persönlich in die Geschichte hineingreift und sagt, so, das Los, was jetzt nach der Sitte geworfen wird, das wird direkt auf Zacharias gehen. Warum? Weil ich den Zacharias gleich im Tempelheiligtum brauche. Und zur Stunde des Räucherns, ne, da kommt der Zacharias dann in dieses Tempelheiligtum hinein und das ganze Volk steht draußen betend vor diesem Tempelheiligtum. So, jetzt war das damals halt so, dass das ganze Volk natürlich aufgeteilt war. Ja, es gab einmal den Vorhof für die Männer, dann gab es einmal den Vorhof für die Frauen. Und die alle stehen jetzt da in der Erwartung, wir beten jetzt und der Zacharias muss jetzt hineingehen. Und dann gab es so ein Ritual, was der dann machen musste mit so Döschen waren das, da kamen dann so ein bisschen so Kräuter mit dabei, dann war so ein gewisses Harz, was da mit dazu kam. Und das wurde dann mit so einer besonderen Kohle auf diesen Räucheraltar gelegt und wurde dann verbrannt. Und dieses gab dann so einen süßlich räuchernden, kräuterlichen Geruch, der dann emporstieg. Und das sollte die Gebete des ganzen Volkes symbolisieren, was dann hinaufsteigt zu Gott. Ja. So, und jetzt kommt der Zacharias, steht er dann da und macht seinen priesterlichen Dienst, so wie man das halt so immer so gemacht hat und wie man so kannte. Und da, bam, da erscheint ihm auf einmal der Bote des Herrn, der zur Rechten des Räucheropferaltars stand. Und das ist auch wieder unglaublich spannend, persönlich für mich auch, weil zum einen der Lukas beschreibt ganz genau, er stand zur Rechten des Räucheraltars. Ja, und wenn man sich das Bild im Tempel anschaut, weiter zur Rechten stand dann der siebenarmige Leuchter. Und wenn wir dann mal gucken, was im Alten Testament darüber erzählt wird, wenn ein Engel in diesen Tempel hineinkam, dann gab es eine gewisse Position, wo der Engel stand, die dann besagte, was für eine Nachricht kommen wird. Und im Buch Sacharja können wir diesen Punkt nachlesen, dass wenn der Engel sich rechts zum goldenen Leuchter hinstellte, wusste theoretisch der Priester, es kommt eine gute Botschaft. Ja, und das ist wirklich spannend. Aber wir sehen die Reaktion von Zacharias und als Zacharias ihn sah, wurde er erregt und Furcht überfiel ihn. Und das ist spannend, warum das so geschrieben steht. Warum wird das quasi verdoppelt? Ja, also er wurde erregt und Furcht überfiel ihn. Und das ist so, habe ich mir so gedacht, okay, das ist wahrscheinlich so dieser Punkt, dass wenn du jemanden erschreckst, dann macht er einmal den hier und dann sieht er, nee, doch, ist alles gut. Ja? Aber diese Erscheinung von diesem Engel, die war wohl so heftig für diesen Zacharias, dass der den hier machte, dem wahrscheinlich das Herz bis in die Socken ging und dann wieder das nach oben holen musste, aber dass er dann immer noch vor Angst einfach da stand. Und jetzt kommt aber der Engel und sagt, oder dieser himmlische Bote und sagt zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, weil dein Flehen erhört wurde. Und jetzt kommt die Botschaft, deine Frau Elisabeth, wirklich auch wieder ganz präzise, dass gesagt wird, deine Frau Elisabeth. Ja, und hier kommen wir dann ganz schnell zu diesem Punkt, so, wo wir dann vielleicht eine Parallele dann zu Abraham und Sarah bekommen, wo dann gesagt wird, Abraham, in einem Jahr wirst du einen Sohn haben. Und Abraham denkt sich, ja, okay. Sarah fängt an zu lachen. Und dann denken sie, ja gut, was können wir denn da eigentlich machen? Wir sind ja beide ja auch schon alt. Ja komm, dann hier, nimm mal die junge Magd. Ja. Und aber der Engel sagt hier ganz klar auch, deine Frau Elisabeth, die wird dir einen Sohn gebären und du, jetzt ist ganz wichtig, sollst ihm den Namen Johannes geben. So, dieses sollst, das hat einen ganz, ganz, ganz bestimmten Ausdruck, weil das ist etwas sehr, sehr Hartes, was der Engel da sagt. Du sollst ist nämlich eine Art Befehl. Der Engel gibt ihm hier den Befehl und sagt, du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und dieser Johannes, der bedeutet Johanan. Dieser Name bedeutet Johanan und der heißt, der Herr ist gnädig. So, und das ist natürlich wieder ganz, ganz interessant. Warum sagt Gott, du sollst ihm den Namen Johannes geben? Weil es eine Bedeutung hat. Nicht einfach so, hör mal, du kannst ja mal aussuchen, was du so gerne möchtest. Und, oh, klingt das schön? Ja, nee, vielleicht. Ah, ja, nehmen wir vielleicht das oder was ist gerade modern? Ne? So sind wir gerade so ein bisschen unterwegs, wir Eltern. Nein, er sagt, du sollst ihm den Namen Johannes geben. Warum? Weil der Name bedeutet, der Herr ist gnädig. Und nochmal wieder so ein Punkt, hier, Zacharias, hier fängt diese gute Nachricht an. Die frohe Botschaft fängt schon allein mit diesem Namen an, der Herr ist gnädig. Und dann geht der Engel weiter und sagt, und er wird dir Freude und Jubel sein und viele werden sich über seine Geburt freuen. Was für eine Botschaft, was für eine Nachricht, die der Zacharias hier einfach erfahren durfte. Und dann geht es weiter, und deswegen habe ich das so ein bisschen farblich unterschieden, jetzt geht es weiter, mit dem der Engel beschreibt, wie wird Johannes sein. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Warum? Johannes ist nämlich der letzte Prophet aus dem Alten Testament. Und er wird es sein. Und wenn man sich einfach mal die Vorgeschichte anschaut, warum ist das gerade so interessant? Das Interessante ist der Punkt, dass Gott mit dem Buch Maleachi, das ist das letzte Buch im Alten Testament, hat Gott das letzte Mal mit seinem Volk geredet. Und dann kam eine Zeit von 400 ganzen Jahren, wo Gott nicht ein einziges Wort mit dem Volk geredet hat. Nicht ein einziges Wort. 400 Jahre. Und in dieser ganzen Zeit nicht ein Prophet, nicht ein Wunder, nicht ein Zeichen, nichts. Es war totale Funkstille zwischen Gott und seinem Volk. Und jetzt quasi kommt Gott wieder in die Geschichte rein, ja, und sagt, er wird groß sein vor dem Herrn. Da kommt jetzt einer, der wird groß sein. Und Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Was heißt das? Schon mal eine Idee? Wein und starkes Getränk. Was klingelt da vielleicht bei so ein paar Bibellesern? Simson. Ja, genau. Simson. Aber da gibt es noch mehr. Und zwar, was war Simson für Gott? Was war er? Ein Geweihter. Genau. Und das ist der Punkt. Ne? Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Das heißt also, Johannes wird ein Gottgeweihter sein. Und jetzt geht es noch weiter. Und der Engel drückt quasi so, oder gibt dem Ganzen, dieser ganzen Botschaft nochmal on top einen drauf und er sagt, noch im Schoß, also im Leib seiner Mutter, wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Das ist etwas komplett Besonderes. Warum? Weil im Alten Testament waren die Propheten nicht durchgehend mit dem Heiligen Geist erfüllt, sondern es gab Situationen, wo sie vom Heiligen Geist erfüllt wurden und wo sie dann prophetische Aussagen zum Beispiel getroffen haben. Aber Johannes wird hier, der ja groß vor dem Herrn sein soll, wird hier als derjenige beschrieben, der mit Heiligem Geist erfüllt wird von Mutterleib an. Und vielleicht mal einen ganz kurzen Spoiler schon zur nächsten Predigt. Wir sehen die Reaktion des Kindes im Leib von Elisabeth. Was sehen wir? Als Maria sie besuchen kommt. Das hüpft. Genau, und das ist so ein krasser Indikator dafür, dass dieser Johannes mit Heiligen Geist schon im Leib seiner Mutter erfüllt war. Das Kind hüpft vor Freude, weil die Mutter des Herrn kommt. Ja, das ist wirklich etwas sehr, sehr Wunderbares. So, und der nächste Teil dieser Botschaft von dem Engel, der bezieht sich jetzt darauf, was wird der Johannes tun? Was ist sein Auftrag? So, und es geht jetzt hier, und viele von den Söhnen Israels wird er zur Umkehr zu dem Herrn, ihren Gott, bringen. Was für eine Botschaft. Ja, und auch wieder nochmal zurück zu diesen 400 Jahren. Ne? Was ist da einfach alles schiefgelaufen? Wenn wir uns das mal anschauen, das ist die Zeit der Apokryphen zum Beispiel. Das sind Bücher, die nicht im Alten Testament mit eingegliedert wurden, aber die kann man trotzdem nachlesen. Mord und Totschlag, ne? Also da geht es richtig zur Sache. Das ist die Zeit der Makkabäer zum Beispiel. Da fand wie eine Art quasi fast Bürgerkrieg dort statt in Jerusalem. Ja, also es waren wirklich sehr, sehr, sehr dunkle Zeiten, wo das Volk komplett irgendwo in eine Richtung von Gott unterwegs war. Aber jetzt sagt er, Johannes wird derjenige sein, der sie zur Umkehr, der sie quasi bekehrt, der quasi bei den Menschen im Kopf eine 180-Grad-Wende bewirken wird, sodass sie wieder zu ihrem Gott zurückfinden werden. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft des Elia. So, das kann man sich denken, ja, hä, wird jetzt Elia wieder jetzt auferstehen oder warum macht er diesen Bezug dazu? Das versteht doch kein Mensch. Aber ich werde euch gleich noch ein paar Bibelstellen zeigen, die genau darauf abzielen. Und zwar geht es dann weiter, und die Herzen von Vätern zu den Kindern zu kehren und im Unglauben Ungehorsame zur einsichtigen Gesinnung der Gerechten. Ja, also wenn wir das lesen, ist es so, es soll wirklich im ganzen Volk wie ein Ruck einmal so durchgehen, was dann bedeutet, auf einmal, wo die Menschen zur Einsicht kommen und denken, ach du meine Güte, wo stehe ich denn gerade? Ja, und das Interessante ist, dass er vorher schreibt, Umkehr zum Herrn und dann die Herzen der Kinder zu ihren Vätern und die Ungläubigen quasi zu Unglauben, Ungehorsame zur einsichtigen Gesinnung der Gerechten. Also das heißt, es braucht eine Art, wie die Umkehr zu Gott anfangen muss. Und wenn wir uns mal in die Familien hineinschauen, was gerade so zum Teil wirklich los ist, dass total viele Familien zerrüttet sind, Eltern und Kinder, ne, die überhaupt nicht mehr miteinander klarkommen, wo es keine Vergebungsbereitschaft gibt, wo Menschen einfach nur sagen, ach egal, ich mache einfach nur das, was ich möchte. Und der Engel sagt hier, ey, es wird hier jetzt die Zeit kommen, wo das alles geändert wird. Es fängt quasi in der Beziehung von Vater und Kind fängt es an und es wird diese Umkehr stattfinden, sodass diese Menschen wieder zum Herrn zurückkommen. Und er wird dem Herrn ein hergestelltes Volk zu bereiten. Und das zeigt einfach, dass der Johannes ein Wegbereiter für jemanden sein soll. So, und jetzt schauen wir uns mal an, welche Textstellen hier im Alten aus dem Alten Testament der Engel zum Teil wortwörtlich nimmt. Zum Beispiel Jesaja 40, Vers 3 sagte: Stimme eines Rufenden in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, eben in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Malachi, das letzte Buch im Alten Testament. Malachi 3, Vers 1, siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir herbereite. Und plötzlich wird er zu seinem Tempel kommen, der Herr, den ihr sucht. Und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Und jetzt der allerletzte Vers aus dem Buch des letzten Buches aus dem Alten Testament. Siehe, ich sende euch Elia, den Propheten, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare, und er wird das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern wenden, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Und dann steht da drunter, Ende des Alten Testaments. Ja, also es waren wirklich die letzten Worte, die ein Prophet gesprochen hat im Auftrag Gottes für das Volk Israel. Und jetzt nutzt dieser Engel, ja, hier in der Folie vorher, nutzt der Engel genau die gleichen Worte und bringt sie dem Zacharias und sagt, hier, guck mal, tak, 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 tak. So, und jetzt kommen wir zur Reaktion. Nein, wir kommen noch nicht zur Reaktion, wir kommen erstmal dazu, dass wir mal die Botschaft des Engels mal zusammenfassen. Also, es handelt sich hier ganz klar um eine göttliche Weissagung, ja, die halt ein Engel, ein Bote Gottes überbringt. So, es geht hier nicht um menschliche Sehnsüchte. Es geht nicht darum, dass der Zacharias da stand und sagte, ach, ich wünsche mir das so sehr und boah, wisst ihr Leute, und dann zack, dann habe ich da einen Engel gesehen und dann hat er mir gesagt, ich kriege einen Sohn und fertig. Das ist oft so, wie wir gerne, ja, so dann möchten wir irgendetwas gerne von Gott haben und dann begeben wir uns da so heftig rein, dass wir manchmal anfangen, Dinge zu interpretieren, die überhaupt nicht passen. Und hier sehen wir aber ganz klar an diesen Aussagen, wie deutlich Gott diese Botschaft für Zacharias vorbereitet hat. Der nächste Punkt, Johannes soll wie Elia die Spitze des israelitischen Prophetentums sein, wirken und demnach ein Großer vor dem Herrn sein. Und dennoch bleibt er immer noch ein Vorläufer des Messias. Ja, er ist derjenige, der den Pfad ebnen soll. So, und die Endzeitweissagungen von Jesaja 40 und Malachi Kapitel 3, die erfüllen sich jetzt, die messianische Zeit fängt also jetzt tatsächlich an. Und nach dem Urteil hat Jesus den Johannes seinen Elia-Auftrag und seine Vorläufer voll und ganz erfüllt. Und das können wir in den anderen Textstellen nachlesen, wo Jesus von Johannes sagt, er ist der Größte von allen Propheten, die geboren wurden. So, und jetzt kommen wir zur Reaktion. Und Zacharias sagte zu dem himmlischen Boten, wie soll ich das erkennen, denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist an ihren Tagen weit fortgeschritten. Was heißt das? Wenn wir jetzt mal überlegen, da kommt der Engel und sagt, hey, Zacharias, fürchte dich nicht. Ich habe eine richtig, richtig gute Nachricht für dich. Und fängt dann an aufzuzeigen, so wird es sein, so wird dein Sohn sein, das wird dein Sohn tun. Und er ihm das alles runtererzählt. Und das war ja ein Priester, der wusste ja, wovon der Engel da eigentlich redet, von diesen ganzen prophetischen Aussagen. Und die Reaktion? Ich bin alt. Sorry, Herr Engel, super Nachricht, aber nicht für mich. Und meine Frau, die ist eigentlich auch schon da, da passiert nichts mehr. Also rein biologisch und natürlich ist der Zug bei uns abgefahren. Ja, also wir glauben Gott so bis 45, das wäre noch okay gewesen. Und, na, sagen wir mal, wir haben noch mal so Sachen gehört, wie dass jemand mit 50 vielleicht schwanger wird. Aber dann, dann ist aber auch Ende.
Ich habe den David mit 48 gekriegt.
Siehst du, ich habe doch gesagt 50. So, und dann sagt, sieht man einfach den Punkt, Zacharias sagt, nee, glaube ich nicht. Das ist natürlich eine echt, also Engel, du hast da wirklich eine echt krasse Argumentationskette geliefert, aber ich glaube dir nicht, weil einfach dieser Punkt ist, ich bin zu alt, meine Frau auch. Also ich glaube Gott nur so weit, bis die Natur geht. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr häufig auch ein Punkt, der bei uns im Leben immer mal wieder vorkommt, oder? Also Gott, ich vertraue dir bis hier. Und dann wird es kritisch. Und das Interessante ist, der Engel, oder der steht ja immer noch der Bote. Ja, ich bin immer schon so, weil man den Text kennt, sagt man immer schon Gabriel, Gabriel. Aber bis hierhin, das ist ganz spannend, bis hierhin steht immer noch, und der Bote antwortete und sagte zu ihm, ich bin Gabriel. Das ist schon eine hohe Stellung, aber noch nicht das Höchste. Dann sagte, der vor Gott steht. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Ne, hier im griechischen Text ist das voll interessant. Die Aussage, die der Zacharias trifft, sagt, steht eigentlich nur, ich bin alt. Und darunter steht dann direkt, ich bin Gabriel. Also völlig egal, alter Zacharias, was du hier sagst von deinem Alter, ich bin Gabriel. Und ich bin derjenige, der vor Gott steht. Und ich wurde mit der Botschaft zu dir gesandt, damit das in diesen Tagen einfach mal, was dir in diesen Tagen geschehen wird. Ja? Und du wirst etwas, also dafür, dass du nicht glaubtest meinen Worten, welche werden erfüllt werden zu ihrer Zeit. Und das ist auch wieder eine ganz, ganz interessante Sache, dass hier die Aussage des Engel Gabriels, jetzt darf ich sagen, die Aussage von Gabriel ist auf der einen Seite Gericht. Warum? Weil Zacharias nicht geglaubt hat. Und Unglaube ist für Gott die größte Sünde. Und wir merken, Unglaube ist das, was am Ende Sünde definiert, weil Sünde bedeutet Zielverfehlung. Und wenn ich Gott nicht glaube, verfehle ich das Ziel. Ja? Und auf der anderen Seite ist es aber Gnade. Gott hätte jetzt sagen können, im Punkt von Gabriel, ja komm, Zacharias, weißt du was? Wenn du nicht glaubst, ich suche mir einen anderen. Aber dann würde Gott in seiner Souveränität sich irgendwo widersprechen. Weil vorher sagt Gott ja, ich greife jetzt in die Geschichte meines Volkes wieder durch das Los wieder ein, weil ich möchte, dass dieser Zacharias da im Tempel steht. Und Gott lässt diesen zweifelnden alten Mann nicht einfach so fallen und sagt, so, dann mach doch einfach dein Ding, geh da nach draußen und macht euren Gottesdienst da weiter. Nein, Gott sagt, zu der Zeit, wo es kommen soll, bis dahin wirst du auf der einen Seite stumm sein und das ist das Gericht und auf der anderen Seite, sage ich dir, ist es Gnade, weil es mit dem Zeitpunkt aufhören wird, wenn sich das erfüllt. Also hier sehen wir an dem Punkt, Gott hält sein Versprechen. Auch wenn wir Menschen gerade nicht so darin in dieser Verfassung stehen, dass wir sagen, jawohl Gott, ich glaube alles, was du da gerade gesagt hast und oder so wie die Maria später sagte, ich bin die Magd des Herrn und ich vertraue dir. Passiert hier nicht. Aber trotzdem sagt Gott, ich gehe meinen Plan, gehe ich durch, weil die Zeit erfüllt ist. Was für eine unglaubliche Souveränität Gottes. Und das Volk wartete auf Zacharias und sie wunderten sich, da er im Tempelheiligtum verzog. Und das ist irgendwie spannend, wenn man das so liest, dann denkt man so, die haben wahrscheinlich so auf die Uhr geguckt, wenn sie eine hätten, ich weiß es nicht. Wir haben gedacht, ja, also irgendwie braucht der Zacharias aber schon sehr lange. Also normalerweise müsste der jetzt so nach 15 Minuten mit seinem Weihräuchern eigentlich fertig sein. Also ich bin jetzt schon mit meinem Gebet quasi hier am Ende und jetzt sollte der Zacharias ja mal endlich mal nach draußen kommen und jetzt muss er ja noch seinen Segen über uns aussprechen und dann haben wir unseren Gottesdienst hier erfüllt und dann können wir wieder gehen. So stelle ich mir das vor. Weil wenn wir überlegen, 400 Jahre hat Gott nicht gesprochen, mit welcher Einstellung kommt das Volk zum Gebet? Ich will dir nichts unterstellen. Es kann durchaus sein, dass dort Menschen waren, die voller Hoffnung darauf wirklich gewartet haben, bitte Gott, schenke uns den Messias. Das kann sehr, sehr gut sein. Aber einfach diese Beschreibung, also jetzt ist der Gottesdienst aber auch wirklich schon recht weit fortgeschritten, ne? Und der ist immer noch nicht da. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden und sie erkannten, dass er im Tempelheiligtum ein Gesicht gesehen hatte und er gab ihnen Handzeichen und blieb stumm. Und das ist jetzt so, ich fand das voll interessant, weil stellt euch mal die Situation vor, der Zacharias hätte jetzt dem Boten, dem Gabriel, die Botschaft geglaubt und er hätte gesagt, Halleluja, die messianische Zeit bricht an und mein Sohn darf der Vorläufer für den Messias sein, auf den wir warten. Das heißt also, diese Zeit kann gar nicht mehr so lange dauern. Leute, es fängt an. Was für eine gute Nachricht. Und dieser Unglaube zeigt den Punkt, wenn ich nicht glaube, kann ich die Freude, die gute Nachricht nicht für mich aufnehmen. Und ich kann sie auch nicht weitergeben. Der Zacharias hätte jetzt nach vorne, nach draußen kommen können und sagen, Leute, die Zeit bricht an. Und mein Sohn, der wird derjenige sein, der Vorläufer für den Messias ist. Wie krass wäre das bitte? Aber dieser Unglaube zeigt einfach nichts. Voll schade. Aber auch wieder etwas für uns. Unglaube bedeutet Zielverfehlung. Unglaube bedeutet, ich kriege nicht den Segen Gottes. Unglaube bedeutet, die Freude kann ich für mich nicht aufnehmen. Und es geschah, als die Tage seines Dienstes erfüllt waren, ging er weg zu seinem Hause. Das heißt, der Zacharias musste seinen Tempeldienst stumm, und man geht auch davon aus, dass Taubheit mit dabei war. In diesem Zustand hat er diesen Tempeldienst jetzt weitergeführt. Taub und stumm. Gott dienen. Traurig irgendwie. Nach diesen Tagen empfing Elisabeth seine Frau. Und diesen Punkt, den fand ich so interessant, da musste ich irgendwie so lange drüber nachdenken, was musste da in Zacharias einfach vorgegangen sein? Wenn er jetzt dieser Botschaft nicht geglaubt hat, Er hat quasi das Gericht bekommen, dass er stumm ist. Aber der Engel hat nicht gesagt, deine Frau, wie bei Maria, wird durch den Geist Gottes schwanger werden. Sondern der alte Zacharias musste noch selber Hand anlegen. Ja? Also muss ja irgendwie etwas in seinem Kopf doch vorgegangen sein, dass er auf dem Weg nach Hause gesagt hat, auch wenn ich alt bin, auch wenn bei uns eigentlich schon vielleicht nichts mehr läuft, seine Frau musste über ganz natürlichem Wege über den Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau, das Gott, was Gott so bestimmt hat, musste sie schwanger werden. Und das fand ich so interessant irgendwie, dass auf einmal bei Zacharias wahrscheinlich ein Umdenken stattgefunden hat. Aber während dieser Zeit blieb er trotzdem stumm. Elisabeth hat es als Frau dann natürlich ein bisschen einfacher, ja, wenn sie auf einmal merkt, oh, da passiert was. Und sie zieht sich 5 Monate zurück mit den Worten, so hat der Herr getan in den Tagen, in denen er darauf sah, wegzunehmen meine Schmach bei den Menschen. Ja. Also wir sehen hier diesen, also ich finde das unglaublich interessant, wie Gott einfach in diese Geschichte hineingreift, wie er den Zacharias, wie er darauf wartet, bis der Zacharias seinen Tempeldienst tut, wie er den über das Los quasi entscheidet, dass der Zacharias in den Tempel kommt, wie er seinen Boten schickt, wie dieser Bote ihm diese Nachricht überbringt. Und dann sagt die Elisabeth, endlich geht diese Schmach weg. Endlich kann ich den Segen empfangen. Warum? Weil Elisabeth geglaubt hat. Elisabeth glaubt. Sie glaubt dessen, dass Gott ihr dieses Kind schenkt. Und sie darf diese Freude einfach in sich tragen. Und das ist der Abschluss dieses Textes. Und das Interessante ist einfach jetzt mal zu sehen, okay, was kann ich für mich persönlich ganz praktisch mitnehmen aus diesem Text? Und ich glaube, dass Gott zum einen oder anderen von euch an ganz unterschiedlichen Stellen gesprochen hat und gesagt hat, guck mal hier, guck mal da, guck mal, so bin ich, guck mal, das bin ich. Und wir haben vorher einige Worte darüber gesungen und gelesen, wie Gott ist. Und dieser Text zeigt einfach, Gott ist souverän. Wenn er einen Plan hat, dann zieht er ihn durch. Gott möchte Glauben mit seinem Segen belohnen. Gott bestraft Unglauben. Und du bist derjenige, der wie der Theophilus jetzt einfach diesen Bericht in der Hand halten kann und sagen kann, krass. Das sind alles Augenzeugenberichten. Das ist alles historisch belegt. Das waren Menschen, die wirklich das erlebt haben. Und das sind alles Dinge, die ich für wahr nehmen kann. Und aus diesem Grund darf ich glauben. Amen. Und ich wünsche euch wirklich Gottes Segen dabei, dass ihr einfach dem Wort Gottes vertraut und dass ihr Gott selbst vertraut. Und ich möchte ganz kurz mit euch beten und wer kann, darf gerne dazu aufstehen.